Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Akademie für Familiencoaching und Familienexpertin. Und in diesem Podcast bekommst du ganz, ganz viele Impulse rund um das Familienleben. In diesem Podcast bist du genau richtig. Und jetzt lass uns starten mit der nächsten Folge. Ja, herzlich willkommen heute zu unserem spannenden Session. Heute geht es um das Thema Lernen leichter werden. Du bekommst von mir ein paar Lerntipps. Ich habe versucht, das Thema für Kinder, also Grundschüler und weiterführende Schule, runterzubrechen. Genau, also da werden wir uns heute ein paar Lernthemen anschauen, einmal für die Kinder und einmal für die Erwachsenen. Und bevor wir starten, möchte ich euch natürlich gern mein großartiges Team vorstellen, die heute wieder unterstützend dabei sind, die den Chat für dich betreuen und auch in Fragen mich da immer wieder mal unterstützen. Und zwar zum einen ist das einmal die Gabi.
Ja, hallo, schönen guten Morgen allerseits. Ich bin Gabi, ich bin bei Kira im Team zuständig für das Teilnehmermanagement, bin selber auch als Familiencoach tätig und freue mich, heute dabei zu sein und eure Fragen zu beantworten. Und freue mich natürlich auch, die anderen zu sehen. Susi, Annette, hallo, und ich gebe gleich mal weiter an die Susi. Susanne.
Ja, guten Morgen an alle. Schön, dass ihr da seid. Ja, mein Name ist Susanne. Ich bin Teammitglied in der Akademie für Familiencoaching und unterstütze hier die Kira, wie sie schon sagte, auch im Chat. Ich selber bin Trennungsbegleiterin für Familien, also für Eltern, die ganz am Anfang ihrer Trennung stehen. Wenn sie noch nicht wissen, wie sagen wir es den Kids, was haben wir für ein Betreuungsmodell und so weiter. Aber auch für Menschen, die mit ihrer Trennung einfach nicht zurechtkommen. Die finden sich bei mir ein. Und ich wünsche heute einen schönen Vormittag. Ich gebe weiter an die Annette.
Hallo, guten Morgen. Auch ich bin Teil von Kiras Team und freue mich, alle zwei Wochen dienstags hier mit euch dabei zu sein. Mein Hauptgebiet ist auch, sind Familien mit verhaltensauffälligen Kindern, ADHS-diagnostizierte Kinder und was es dort eben halt für Alternativen gibt, woher das kommt. Und ja, genau, das ist mein Spezialgebiet.
Genau, super, dankeschön. Also wenn ihr auch direkt mit einem aus unserem Coaching-Team, wenn du sagst, ach Susi, ich bin hier in der Trennung, ach Annette, ADHS, lass mich doch mal hinschauen, dann könnt ihr uns immer eine E-Mail schreiben und an familien@akademie-für-familiencoaching.de, der kommt auch gleich nochmal in den Chat und dann werden wir dich mit einem Coach von uns entsprechend in Verbindung bringen und dann könnt ihr euch dann einfach mal kostenfrei zu einem Kennenlerngespräch beschnuppern und schauen, ob ihr gemeinsam ein Stück des Weges geht. Ja, mein Name ist Kira Liebmann. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, bin jetzt schon seit Januar bei euch im SAP-Programm und habe auch erfahren, dass ich wohl nächstes Jahr euch nochmal hier unterstützen darf, einmal in der Woche. Und ich würde gerne nächstes Jahr eine Live-Veranstaltung vor Ort machen bei euch, damit wir uns auch einfach mal persönlich kennenlernen und mal wirklich in die Interaktion gehen, weil ja diese Online-Meetings doch eher eine sehr einseitige Beschallungsart ist. Und ich würde dich natürlich gerne auch mal persönlich treffen, wir ein paar Übungen machen und das sind wir gerade im Ausarbeiten. Also wenn du da irgendwelche Wünsche hast, dann geht gerne an eure HR-Abteilung dazu und dann werden wir uns nächstes Jahr noch einmal sehen. So, wir sprechen heute über das Thema Lernen. Und das ist jetzt heute so, dass ich, wie gesagt, versucht habe, verschiedene Sachen zu erstellen. Wer sich mit dem Thema Lernen schon stärker beschäftigt, wird wahrscheinlich sagen, ah ja, kenne ich schon. Ganz vieles vom Lernen ist uns selber bewusst. Man vergisst es nur manchmal. Ja, also wir sind uns dann nicht bewusst, wir verfallen in den Alltag. Man fängt wieder an, mit Druck zu arbeiten, mit Bestrafungen zu arbeiten. Du tust Birnen mit Äpfel vergleichen und machst einfach vieles aus der Unsicherheit heraus, weil du dir doch eigentlich hoffst, dass dein Kind dadurch motiviert wird. Und wir schauen uns heute ein bisschen die Themen, Lernmotivation, die Kommunikation, Lernumgebung, gehirngerechtes Lernen, all das schauen wir uns heute mal an. Das Lernen ist ein ganz, ganz großes Feld. Wir haben bei uns auch eine Lerncoachin, die Sabine, im Team. als ich im Oktober verhindert war, euch einen Call zu präsentieren, habe ich auch ein Video von der Sabine euch verlinkt. Das kannst du dir anschauen. Also wenn du gerade zum Thema Lernen Probleme hast, wir haben insgesamt 3 Lehrerinnen in unserem Coaching-Team, die auf das Thema Lernen spezialisiert sind, je nachdem, ob jetzt Grundschule oder weiterführende Schule. Also auch bei diesem Thema gerne auf uns zukommen. Wir vermitteln dich mit der Alex oder der Sabine und du kannst auch zum Thema Lernen deine Fragen direkt beim Coach platzieren. Das ist ja das Schöne, dadurch, dass ich die ja alle selber ausbilde, haben wir da einfach ein wunderbares Portfolio an großartigen Frauen. Ansonsten gerne einfach Fragen in den Chat schreiben. Die Gabi wird den Chat beobachten und am Ende gehen wir dann sehr gerne einfach nochmal in eine offene Frage-Antwort-Runde hinein. Warum ist denn vielen Eltern Schule und Lernen so wahnsinnig wichtig? Es gibt ja oft so zwei, ich nenne es mal Lager. Das sind einmal die Familien, in denen Lernen einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und es gibt einmal Familien, die sagen, hey, mein Kind macht das mit dem Lernen eigentlich ganz gut alleine, wo auch ich ehrlich gesagt dazugehöre. Und man hat tatsächlich auch in Studien festgestellt, dass gerade eher in Akademikerfamilien das Thema Lernen einen höheren Stellenwert hat als in eher, sag ich mal, handwerklich tätigen Familien. Also da ist einfach oft auch das Umfeld und der soziale Status einflussgebend. Aber dennoch, egal, ob jetzt Akademikerfamilie oder nicht, ganz, ganz viele Eltern haben tatsächlich einen ganz falschen Grund, warum man oft so viel Druck im Lernen macht. Und das breche ich dir mal von hinten, also wir zäumen mal ganz kurz das Pferd von hinten auf. Wir möchten ja als Eltern, dass unsere Kinder eine gute Zukunft haben. Ja, das ist so, sag ich mal, dieses Oberziel, was wir haben. Wenn wir an das Thema Lernen denken, denken wir immer auch eine gute Zukunft und ein glückliches Leben. Ja, also man kann auch gute Zukunft durch glückliches Leben ersetzen. So, das heißt, du glaubst, oder nicht du, aber viele Eltern glauben, eine gute Zukunft, ein glückliches Leben, dazu brauche ich einen guten Beruf. Um einen guten Beruf zu bekommen, brauche ich natürlich eine hervorragende Ausbildung. Für eine gute Ausbildung oder hervorragende Ausbildung brauche ich natürlich einen sehr guten Schulabschluss. Die Schlussfolgerung ist, einen sehr guten Schulabschluss bekomme ich nur, wenn ich sehr gute Noten habe. Sehr gute Noten bekomme ich nur, wenn ich sehr gute Tests schreibe. Und wenn mein Kind also gute Tests schreibt, dann muss es gut aufpassen, gute Hausaufgaben machen und ordentlich lernen. Und somit kommt dann der falsche Rückschluss. Wenn ich viel lerne, habe ich ein gutes Leben und eine glückliche Zukunft. Und das ist natürlich Quatsch. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber das ist das, was bei ganz vielen Eltern, wenn man sie einfach fragt, um was geht's, naja, ich will, dass mein Kind später mal glücklich ist. Ja, und deswegen soll es bitte jetzt in der Mathe-Schulaufgabe eine gute Note schreiben. Und das passiert ganz oft unbewusst, diese Zusammenhänge. Und vielleicht, wenn du dich reflektierst, merkst du auch, oh ja, stimmt, da ist bei mir auch so ein bisschen gerade was aufgedeckt. Und ich kann da einfach etwas entspannter den Druck rausnehmen. Weil was ganz schwierig ist, wenn wir in einer Situation als Menschen feststecken. Also wenn du in einer Situation bist und jemand kommt zu dir, so wie ich jetzt, und sagt, pass auf, ab morgen machst du das anders. Dann ist es ganz schwierig, weil wenn wir Dinge verändern wollen, ja, dann haben wir den sogenannten mentalen Kreislauf. Und der mentale Kreislauf bedeutet, wenn ich in eine Situation gehe, dann ist das Erste, was ich habe, in der Regel eine Gedanke in der Form von einer Bewertung oder in diesem Fall, wie ich es dir jetzt gemacht habe, eine Zukunftsszenario, eine Projektion, irgendetwas, was ich habe, ist ein Gedanke. Und nach dem Gedanken quasi rutscht es vom Kopf ins Herz, dann habe ich ein Gefühl dazu. Angst, Unsicherheit, Unruhe oder eben auch Freude, Vertrauen, Zuversicht, je nachdem, was ich einfach für Gedanken habe. Und diese Gefühle, bleiben wir mal bei den etwas schwierigeren Gefühlen, wie zum Beispiel Angst, Unsicherheit, diese Gefühle sorgen dafür, dass ich dann mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. Und dieses Verhaltensweise sorgt für ein Ergebnis und das feuert meine Gedanken an. Also Gedanke, Gefühl, Verhalten, Ergebnis. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, nimm bitte ab morgen den Druck raus bei deinem Kind, dann verändere ich ja nur etwas auf der Verhaltensebene. Wenn aber deine Gedanken und deine Gefühle die gleichen sind, dann wirst du das nicht lange durchhalten. Dann denkst du vielleicht noch mal eine Woche dran und dann ist es wieder weg, weil dein Alltag kam. Und deswegen, was mir heute ganz wichtig ist, dass wir auch ganz viel deine Gedanken anfangen zu verändern. Weil wenn wir, und das sind alle meine Coaches, gehen genau in die gleiche Richtung, wir halten nichts davon, nur Verhaltensweisen zu verändern. Ja, das kann man durch mangelndes Wissen oder durch Wissenslücken auffüllen, aufholen. Aber wirkliche Transformation beginnt immer im Kopf, in der Dinge wie in der Sicht, die ich auf die Dinge habe. Und das wirst du in allen meinen Calls und in allen Coachings und überall bei uns feststellen, dass es immer darum geht, die Gedanken zu verändern, weil das ist das Nachhaltigste überhaupt. Wenn ich nicht anfange, anders über die Dinge zu denken, werde ich nicht dauerhaft mich anders verhalten können. Und das ist das, worum es auch tatsächlich mir in diesem Call geht. Aber gehen wir doch einmal jetzt einmal auf das Thema Lernen, was wirklich so, sag ich mal, dieses gehirngerechte Lernen. Und das, was in den Schulen heute passiert, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dieses reine auswendig Lernen im Frontalunterricht, das wissen wir alle, das ist ein komplett veraltetes Modell. Nur leider sind da einfach ganz viele Schulen, sind einfach gedanklich, personell und, weiß ich nicht, visionärisch nicht auf dem Weg, da wirklich was zu verändern. Das heißt, diese Brücke zwischen dem, was wir wissen, wie Lernen funktioniert und wie Lernen in der Schule vermittelt wird, dieses Loch wird immer, immer größer. Ja, die Kinder lernen in der Schule, nicht in allen, aber in vielen Schulen gar nicht mehr, wie man lernt. Ja, also es gibt natürlich großartige Schulen, sowohl staatliche als auch private, die das wunderbar machen. Aber leider ist der Großteil der staatlichen Schulen leider auf diesen Zug noch nicht so wirklich aufgesprungen. Es ist also wahnsinnig lehrerabhängig. Wie funktioniert denn gehirngerechtes Lernen ganz generell? Wenn wir Menschen etwas nur hören, das heißt, wenn ich dir jetzt dieses ganze Wissen von dieser Dreiviertelstunde heute geben würde, ohne Präsentation, ohne dass du Bilder dazu hast, würdest du 20% dir ungefähr merken. Wenn du etwas siehst, das heißt, wenn ich dir ein Skript in die Hand gebe, wenn du etwas nur liest, kannst du dir ungefähr 30% merken. Was wir zwei jetzt machen, du hörst mich und du siehst was, dann kannst du dir ungefähr schon mal 50% merken, ohne dass du lernen musst. Wenn du das Ganze jetzt, was ich dir jetzt sage und was du siehst, auch noch wiederholst, indem du es für dich nochmal durchliest mehrfach oder indem du es anderen erklärst, dann bleiben schon 70% hängen. Und wenn du anfängst, es zu fühlen, wenn du anfängst beim Lernen, die Dinge zu verstehen, zu fühlen, mit Motivation dabei zu sein, dann merken wir uns 92%, ohne dass wir uns hinsetzen müssen und stur auswendig lernen müssen. Und deswegen ist Lernen mit allen Sinnen das gehirngerechteste Lernen überhaupt. Wie gesagt, ich gebe dir heute ein paar Impulse, wie das funktionieren kann. Zum Beispiel haben wir zu Hause uns eine sehr lustige Art überlegt, wie man sich Zahlen oder Größen merken kann, Telefonnummern merken kann. Da haben wir eine sehr, sehr witzige Art und Weise, erzähle ich dir gleich dann nochmal. Aber einfach nur, dass man es mal versteht, dieses nur hören und nur sehen, das ist echt schwierig, sondern es ist wichtig, dass wir unsere Kinder das spüren lassen. Und ja, es ist manchmal schwer in Mathe oder in Geschichte, in der Geschichte geht sogar noch, aber vielleicht in Stoffen wie Mathe, das zu spüren. Also es wird immer Fächer geben, für den einen ist es Deutsch, für den anderen ist es Französisch, für den dritten ist es Mathe, in dem sich Kinder schwer tun. Und es sagt auch keiner, dass Schule immer Spaß machen muss. Und es sagt auch keiner, dass Schule immer total easy peasy sein muss. Also die Vorstellung, da können wir uns komplett verabschieden. Aber je mehr du es schaffst, dass Kinder sich in gewissen Fächern wirklich motiviert sind, umso leichter wird es für die anderen Fächer zu lernen. Wenn die Kinder in allen Fächern einfach blockieren, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, ja, dann ist es egal, welches Fach das ist. Also, das Erste ist, bitte lern in Intervallen und nicht am Stück. Das richtige Intervall entwickelst du, indem du das Alter mal 2 in Minuten umrechnest. Also, 12-jähriges Kind mal 2 ist 24 Minuten. Ein 10-jähriges Kind mal 2 sind 20 Minuten. Ein Grundschüler in der ersten Klasse, 12 bis 14 Minuten. Danach brauchen die Kinder eine Pause. Und ich habe in den 2 Jahren vom Homeschooling habe ich, ich glaube, über 3000 Lehrer geschult, wie sie wirklich lernen können. Und dazu auch immer noch ganz, ganz viele Eltern, weil wir Eltern ja auch nie gelernt haben, wie Lernen wirklich funktioniert. Und das sind einfach jetzt mal die besten Zusammenfassungen. Ich habe dir hier die sogenannte Pomodoro-Technik in einer Tabelle gepackt. Da steht 25 Minuten fokussiertes Lernen. Und bei 25 ist Alter mal 2 Minuten gedeckelt. Also die beste ist auch, wenn man für ein Studium lernt, wenn man als Erwachsener lernt, nach 25 Minuten wirklich Deep Dive macht man 5 Minuten Pause. Und zwar die 5 Minuten Pause machst du nicht am Tisch, machst du auch nicht am Handy, sondern es ist immer wichtig, aufzustehen und den Platz des Lernens zu verlassen. Dann nochmal 25 Minuten, wieder 5. Das Ganze machst du dann entsprechend 4-mal und danach ist 30 Minuten Pause. Und das ist wirklich ein angenehmes Lernklima. Wenn ein Kind oder Jugendliche, also ich meine immer Kinder und Jugendliche, auch wenn ich nicht beides sage, 2, 3, 4 Stunden am Stück lernt, dann ist es einfach verlorene Zeit, weil meine Konzentrationskurve geht hoch und dann geht sie runter, runter, runter. Und wenn ich keine Pause mache, geht sie immer weiter runter. Und die Kinder sitzen irgendwann völlig verzweifelt vor ihrem Blatt und gucken es an, aber es geht nichts in den Kopf rein. Wenn du immer diese Fokussierungsspitzen machst, du sagst 25 Minuten ohne Handy, ohne Ablenkung und dann 5 Minuten Pause und wichtig ohne Handy, gehen wir gleich nochmal drauf ein, dann bleibt das Gelernte einfach besser im Kopf. Es ist wesentlich effizienter und man kann innerhalb von 4 mal 25 Minuten, also von 2 Stunden, kannst du dir wesentlich mehr merken, wie wenn man 2 Stunden durchlernt. Na, da gibt es so sogenannte Tabata-Timer, es gibt Pomodoro-Timer, in denen kann ich wirklich sagen, wie viele 25-Minuten-Sequenzen, wie viele 5-Minuten-Pausen und dann klingelt automatisch der Wecker. Da muss man sich da um gar nichts kümmern. Ja, wenn es mal 30 sind, okay, aber länger macht es einfach keinen Sinn, ist unser Gehirn nicht in der Lage, Dinge fokussiert und konzentriert aufzunehmen. Ja, deswegen da bitte ganz arg darauf achten, das Kind gerne mit entsprechenden Apps hier unterstützen. Dann ist es auch wichtig, dass wir nach der individuellen Leistungskurve lernen. Also meistens zwischen 9 und 11 und zwischen tatsächlich 16 und 18 Uhr ist bei uns Menschen die Lernkurve vom Biorhythmus her am höchsten. Jetzt ist es aber so, dass gerade Teenager und wir hatten den Pubertätscall noch nicht, der kommt im Dezember. Bei Teenagern ist es so, dass der Biorhythmus sich um 2 Stunden nach hinten verlagert. Gehen wir im Dezember-Call, wenn es um Pubertät geht, nochmal näher drauf ein. Und das heißt, das, was bei uns Erwachsenen, sag ich mal, in die Leistungshoch um 16 Uhr ist, ist es bei Jugendlichen um 18 Uhr. Also die haben so um 2 Stunden nach hinten verschobenen Biorhythmus ungefähr zwischen 14 und 17. Das heißt, wenn manche Kinder oder Teenager um 19 Uhr anfangen zu lernen, dann kann das sein, dass die da tatsächlich auch gerade ihre Leistungskurve am höchsten ist, weil sich es einfach ein bisschen nach hinten verschoben hat. Das heißt zwischen 16 und 18, also ist es dann eben bei den Jugendlichen weiter nach hinten 18 bis 20 Uhr. Und ganz oft verstehen das die Eltern nicht, dass man sagt, naja, wie kannst du so spät abends lernen? Das liegt anhand des Biorhythmuses und der Hormone im Körper unserer Teenager. Also deswegen ist es am besten, dass die Kinder nicht dann lernen, wenn das am besten in den Familienalltag passt. Ja, natürlich auch. Aber wenn die Möglichkeit da ist, sollten sie dann lernen, wenn die Leistungskurve am höchsten ist. Und die ist selten direkt, wenn die Kinder von der Schule heimkommen und Mittagessen und danach direkt lernen, ist nicht der optimale Zeitpunkt. Also auch unsere Kinder brauchen eine Pause nach der Schule, indem sie einfach mal kurz durchschnaufen. Hier habe ich dir ein Bild hinein und es ist lustig, weil wahrscheinlich kann das jeder lesen. Hier kannst du sehen, zu welchen großartigen Leistungen dein Gehirn fähig ist. Solange bei einem Wort der erste und der letzte Buchstabe gleich bleiben, kann die Reihenfolge der anderen Buchstaben beliebig geändert werden und du bist trotzdem in der Lage, den Text zu verstehen. Und das passiert, weil unser Gehirn Dinge zusammensetzt. Deswegen erkennen wir auch Figuren in Wolken oder in Bergen, weil unser Gehirn Abstraktes zu etwas zusammensetzt, was es kennt. Na, es schaut die Wolkenbilder an oder irgendwelche abstrakte Gemälde und fängt an, irgendwelche Figuren und Formen zu entdecken, die ihm bekannt sind. Also das ist einfach unsere Gehirnfunktion. Und wenn wir das Thema Konzentration, was ich eben vorhin gesagt habe mit der Pomodoro-Technik, wenn man da sich nicht dran hält, dann passiert eben genau das und die Kinder sehen aber ihre Fehler einfach nicht mehr, weil unser Gehirn es zusammensetzt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren und dann habe ich einfach Buchstabensalat, der für mich aber in dem Sinn total, in dem Moment total Sinn macht, weil mein Gehirn sagt, passt. Also was kannst du tun, um dein Kind da ein bisschen zu unterstützen? Fangt an, Texte über Kopf zu lesen. Also du drehst das Buch quasi um und liest es dann über Kopf, den Text. Das fördert die Konzentration. Kinder da können damit trainieren, auch ein bisschen länger sich zu fokussieren. Das macht man auch manchmal gern bei ADHS-Kindern, dass sie einfach lernen, einen Text ganz genau zu lesen. Und deswegen dreht man quasi das Buch auf den Kopf. Das ist einfach eine kleine Übung. Gerade mit Grundschülern, die am Anfang vom Lesen stehen, macht das total Sinn. Einmal Schleichdiktat und einmal Text über Kopf lesen. Das hilft einfach den Kindern. Schleichdiktat, für alle, die nicht wissen, was das ist. Du legst in irgendein Zimmer oder ans Ende des Zimmers, am Anfang, später ein anderes Zimmer, legst du ein Buch. Und das Kind soll eine Seite aus dem Buch abschreiben. Aber es muss immer in den Raum gehen oder zu dem Buch, eine Zeile lesen, an einen anderen Platz gehen, die Zeile aufschreiben, wieder zurückgehen, wieder eine Zeile lesen und dann wieder das Ganze an einem anderen Ort aufschreiben. Ja, also das trainiert ganz stark eben dieses sich merken, konzentrieren, konzentriert lesen. Dann nimmst du aber wirklich so ein ganz, ganz, ganz leichtes Buch am Anfang mit ganz einfachen Texten. Also wirklich so ein Vorschulbuch. Dann, was du deinem Kind auch noch empfehlen kannst, sagst du, wenn du gucken willst, ob du Rechtschreibfehler hast, korrigiere deinen Text von hinten nach vorne. Das heißt nicht, dass du rückwärts lesen musst, aber von den Worten, die hier stehen, würde ich jetzt erst korrigieren, dann rückwärts, dann lesen, dann Kopf, dann über, dann Text und dann Aufgabe lesen. Weil dadurch, dass die Worte aus dem Zusammenhang gerissen sind, aus dem Lesefluss, schaue ich sie mir genauer an. Also gerade wenn es in dem Thema Deutsch ist, wo es wirklich auch um Rechtschreibung ankommt oder Englisch, also alles, was geschrieben wird, wirklich nochmal deinem Kind sagen, lies den Text, fang mit dem letzten Wort an, dem vorletzten und so weiter und schau einfach, ob dir Fehler auffallen. Da wird nochmal dann ein Drittel der Fehler mindestens entdeckt, wenn man auf diese Weise nochmal gegenliest. Wenn es gerade um auswendig lernen geht, um Gedichte lernen, um Vokabeln lernen, um Jahreszahlen lernen, was auch immer, dann ist es die schwierigste Art zu lernen, sich hinzusetzen und es durchzulesen. Was wesentlich gehirngerechter ist, wenn das Kind beim Lernen rückwärts geht oder vorwärts oder rückwärts eine liegende Acht auf dem Boden läuft. Ja, da legt man dann einfach zwei Bücher auf den Boden oder irgendwelche zwei Markierungen und dazwischen läuft das Kind erst vorwärts eine große Acht, die kann relativ groß durchs Zimmer sein. Und wenn das gut funktioniert, soll das Kind rückwärts eine liegende Acht am Boden laufen, weil all diese Überkreuzübungen, da kommen wir noch zu mehreren, das Gehirn ist ein Turbobooster fürs Gehirn. Damit muss ich mir die Sachen mindestens, sag ich mal, 25-50% kürzerer Zeit kann ich mir das merken. Also deswegen nicht im Sitzen lernen, sondern bitte im Rückwärtsgehen, am besten in einer liegenden Acht. Das ist quasi die Königsdisziplin, da geht es am schnellsten. Oder eben vorwärts eine liegende Acht am Boden laufen und einfach die Sachen dabei wiederholen. Machen meine Kinder regelmäßig, weil sie einfach gemerkt haben, es ist wesentlich einfacher, sich die Dinge so zu merken. Man kann auch, wenn die Kinder merken, so die Konzentration schweift total ab, eine liegende Acht einfach malen. Ich habe euch da im Workbook, ihr habt ja so ein PDF als Workbook bekommen. Da ist auch so eine Vorlage von so einer liegenden Acht und da kann das Kind einfach im Stift nachkritzeln. Na, einfach kurz Pause machen und einfach nur diese liegende Acht nachkritzeln. Deswegen habe ich euch da die Vorlage rein und ich meine, ich habe auch da die Pomodoro-Technik, die ja auch nochmal abgebildet im PDF. Und auch das ist einfach eine schöne Übung, die man mal nebenbei machen kann, einfach sich eine liegende Acht zu malen. Ein absolut unterschätzter Faktor ist ein aufgeräumter Schreibtisch. Und jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, ja, aufgeräumter Schreibtisch ist ja klar. Na, schaut euch mal die Schreibtische eurer Kinder an. Ja, manchen ist das nicht so klar. Ein unordentlicher Schreibtisch lenkt einfach komplett den Fokus ab. Am besten ist es auch, der Schreibtisch steht entweder vorm Fenster oder vor einer weißen Wand, wo nicht viel Schnickschnack ist, dass das Auge keine Ablenkung findet. Also je weniger Zeug auf dem Schreibtisch liegt, je weniger ist das Auge und der Geist abgelenkt. Weil dann sehe ich, ach, das sind die Aufkleber. Ach, hier ist der Spitzer, ich spitze noch meinen Stift. Ach, da ist der Kleber. Ich tapp mal hin, ob der vielleicht noch, ob der schon ausgetrocknet ist. Ach, da stehen ja die und ach, da dies und ach, da das. Ne, also gerade bei Kindern, die sich schwer tun zu konzentrieren, würde ich immer raten, guck dir bitte den Schreibtisch an. Ist der aufgeräumt, ist der chaotisch? Weil so wie es einfach auf dem Schreibtisch aussieht, so sieht es im Kopf aus. So kann man sich das immer ungefähr vorstellen. 30 Minuten nach dem Lernen kein Smartphone, habe ich vorhin kurz angesprochen. Es ist im Gehirn, neurowissenschaftlich ist es in vielen Studien und Tests und MRTs und bildgebenden Verfahren, also es ist wirklich gut durchgeforscht, nachgewiesen, dass das flimmernde Licht eines Displays, und dieses Flimmern kriegen wir oft nicht mit. Und mit Display ist gemeint Smartphone, Laptop, Fernseher. Also all diese Displays, die löschen oder beeinträchtigen sehr stark die Inhalte im Kurzzeitgedächtnis. Und damit etwas vom Kurzzeitgedächtnis in den nächsten Raum des Mittel- oder Langzeitgedächtnisses wandert, dauert 30 Minuten. Wenn also dein Kind oder Teenie direkt nach dem Lernen sagt, okay, alles klar, ich bin fertig und schon vorm Smartphone sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Stoff nochmal wiederholen muss, viel, viel größer, wie wenn es sagt, diese halbe Stunde nehme ich mir Zeit, da male ich was, da räume ich mein Zimmer auf, da bereite ich meine Schulsachen für morgen her, da gehe ich duschen, keine Ahnung. Ja. Und dann können sie ja wieder an ihr Smartphone oder TV oder Laptop oder was auch immer. Weil dann ist das Wissen einfach schon einen Raum weitergewandert und das Flackerlicht des Displays kann also den Kurzzeitspeicher nicht mehr löschen. Und es ist ganz wichtig, dem Kind das zu erklären und auch wirklich zu sagen, wenn du dir die Dinge merken möchtest, dann solltest du das nicht tun. Ja, ansonsten kann es einfach sein, dass du lernst und es danach nicht mehr so weißt, wie wenn du dem Gehirn eine halbe Stunde Pause gegeben hättest. Ja, und irgendwann sind wir halt dann auch raus. Das heißt, es ist deine Verantwortung, deinem Kind es zu sagen oder deinem Teenager. Und wenn er dann mit 15, 16, 17 meint, sie müssen es trotzdem machen, ja, dann müssen sie halt nochmal lernen. Ja, aber es ist einfach, wie gesagt, wissenschaftlich in mehreren Studien nachgewiesen. Auch schön, was wichtig ist zum Konzentration fördern, ist mal die Augen entspannen, einfach Hände reiben, mal die warmen Hände auf die Augen, mal kurz die Augen schließen. Auch das fördert die Konzentration, muss gar nicht so lang sein, aber es gibt im Hirn so eine ganz kurze Standby-Möglichkeit. Und da viele Kinder und Jugendliche gerne Musik hören, macht es total Sinn, wenn sie, und das ist jetzt wichtig, dass man das nicht über Lautsprecher, sondern wirklich über Kopfhörer hört, in ihr, on ihr, ganz egal. Und zwar ist es eine bilaterale Musik. Und zwar ist die Musik, macht das, was die liegende Acht auch macht. Die Stimme, die ist mal links und mal rechts im Ohr. Und ganz unbewusst, während die Kinder lernen, hören sie einfach diese Musik. Das klingt so ein bisschen wie so Meditationsmusik. Ist mal links und mal rechts. Immer im richtigen Takt die Musik. Und damit wird das Gehirn mal links angesteuert und mal rechts. Es geht ja immer so überkreuzt. Und ist dann wesentlich aufnahmebereiter. Ja, also dann fällt das Gehirn nicht in so einen Standby-Modus oder nicht so schnell. Genauso mit Alpha-Wellenmusik. Ja, Alpha-Wellenmusik senden einfach eine bestimmte Frequenz an Schall aus, was unseren Körper in einen guten, aufnahmebereiten Zustand verbringt. Also wenn Sie eh schon Musik hören, dann empfehle ich immer eine bilaterale Hemisphären-Stimulationsmusik, so heißt es dann, komplett ausgeschrieben. Gibt es einfach Spotify, Amazon Music, wo auch immer. Und das sind so kleine Helfer, die Kinder einfach unterstützen. Und ganz wichtig, was du bitte nicht vergisst, ist Pausen. Pausen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist ganz wichtig, und zwar aktive Pausen. Je mehr dein Kind in den Pausen sich bewegt, umso besser. Ich weiß, wie gesagt, irgendwann schwindet unser Einfluss als Eltern. Aber wenn du bereits in der Grundschule anfängst, deinem Kind zu sagen, steh in der Pause auf, geh in der Pause rum, hüpf, trink, iss nach dem Purzelbaum, hör dir ein Musiklied an, irgendetwas. Danach ist es wesentlich einfacher. Ja, also das gilt ja für uns Erwachsene genauso. Wenn wir am Rechner sitzen, am Rechner Pause machen, am Rechner essen, am Rechner weitermachen, zum einen werden wir träge Und zum anderen ist einfach die Konzentration nach der Pause nicht so hoch, wie wenn ich mich bewegt hätte. Ja, da ist einfach die Konzentration fängt einfach an einem viel höheren Punkt an und braucht natürlich dann auch wesentlich länger, bis sie wieder unten ist. Wenn ich vor dem Rechner Pause mache und dann am Rechner sitze, dann steigt mein Konzentration auf das hier, wenn ich wieder einsteige und so hoch, also wesentlich höher, wenn ich eine aktive Pause gemacht habe. Also das einfach mal nochmal als Input, als Inspiration, was man tun kann, ohne mit Druck neben dem Kind zu sitzen und zu sagen, du musst lernen, du musst lernen, du musst lernen. Also all diese Sachen lernen einfach, machen das Lernen leichter. Wenn es Lernen leichter fällt, hat ein Kind schneller Erfolge. Wenn es schneller Erfolge hat, ist es schneller motiviert. Ja, also das hat dann alles so seine Nachfolgenden. Genau, Nüsse, frische Luft und Bewegung. Also das sind alles so kleine Helfer, die es leichter machen. Aber die ersten Punkte sind in meinen Augen wirklich die wichtigsten.
Jetzt ja. Darf ich dich kurz unterbrechen? Wir haben zwei Fragen reingekriegt, die aufeinander beziehen. Und zwar wird gefragt, na, wie ist es denn? In vielen Schulen wird ja mit Laptops gearbeitet, beziehungsweise im Online-Lernen. Wie ist es denn dann mit dem Flimmern? Was für Tipps kann man denn da geben oder wie kann man das dann positiv unterstützen?
Da bitte darauf achten, dass ihr eine möglichst hohe Auflösung habt. Also man kann das einstellen am Bildschirm, dass man wirklich eine möglichst gute und hohe Auflösung hat, dass das Flimmern geringer wird. Meistens haben die Schulen oder viele Schulen haben recht billige Laptops mit einem ganz schlechten Display. Da kann man einfach nicht viel tun. Aber wenn du dir selber für dein Kind ein Tablet oder ein Laptop kaufst, schau bitte, dass es eine möglichst hohe UHD oder HD-Auflösung hat. Also je höher die Auflösung, umso weniger ist das Flimmern. Noch eine Frage, Gabi? Oder waren das die beiden?
Also die haben sich einfach aufeinander bezogen, beziehungsweise wie kann man es dann auch machen, wenn man dieses Laptop-Lernen ja quasi hat, dass man danach auch diese Pause einfach wieder gut auf sich nimmt, beziehungsweise dass es dann schon während des Lernens also ständig flimmert.
Genau, aber da ist es eben auch so, ja, ich weiß, aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel aus dem Laptop lernen, schriftliche Zusammenfassung zu machen oder Karteikarten, also dass man es vom digitalen Raum nochmal in den analogen Raum übersetzt. Das macht halt immer auch total Sinn, weil vor dem Laptop lernen, ich weiß, dass das viele machen und auch gerade so Spiele wie Phase 10 oder sowas, das sind einfach Lern-Apps und die funktionieren auch super gut. Wichtig ist trotzdem danach einfach dem Gehirn eine Pause zu geben. Ja, also das ist, ich weiß, wir können es nicht immer komplett verhindern. Wichtig ist trotzdem einfach diese Pause. Annette, du wolltest noch was dazu sagen.
Genau, also in dem Fall geht es nicht nur um diese, wie hast du es gerade genannt?
Mann.
Warum wir nicht mit den Online-Dingern lernen sollen, wegen dieser Verpixelung und den...
Flimmern.
Es geht auch darum tatsächlich, dass ja ganz viele, gerade in den Apps und auch wenn wir uns dann später Filme und sowas anschauen, das ist ja wieder eine Reizüberflutung, ne, mit den ganzen Bildern, Bewegungen, alles, was dort kommt. Und da wäre dann die Empfehlung, wenn digital gelernt wird, achtet darauf, dass ihr reizarme Apps und Tools benutzt. Ne? Da gibt es so Klassiker, so eine Anton-App, ne? Die ist total langweilig, total ätzend, aber super dann tatsächlich fürs Gehirn, im Gegensatz zu anderen Apps, wo dann irgendwelche Figuren die ganze Zeit reingeflogen kommen. Also wenn ihr online lernt oder die Kinder das nutzen möchten oder sollen oder wie auch immer, achtet da tatsächlich darauf, dass es einfach reizarme Apps sind und das tut dem Gehirn dann auch schon gut.
Ja, sehr gut. Danke dir, Annette.
Ja.
Und ich mache jetzt mit euch eine Übung. Und zwar mache ich die auch sehr gerne in Vorträgen, so nach einer halben Stunde, so wie es jetzt auch ist. Und zwar zum einen ist die Übung super witzig und zum anderen wird es auch dein Gehirn anregen. Du hast jetzt eine kleine aktive Pause und du kannst diese Übung mit deinen Kindern machen. Und ich verspreche dir, dein Kind wird schneller lernen als du. Also ich hätte gerne mal, dass ihr bitte alle mitmacht. Und zwar nimmst du eine Hand, beliebig eine, und sagst, das ist der Hase. Und zwar so, dass du den Handrücken siehst. Okay, macht mal alle mit Hase. Und jetzt wechseln wir zu Jäger. Jetzt ist der Handrücken nach vorne, du siehst deine Handinnenfläche. Nochmal, der Hase, du siehst deinen Handrücken. Und den Jäger, du siehst deine Handinnenfläche. Okay, Hase und Jäger. Jetzt wechseln wir mal die Hand. Hase und Jäger. Und Hase und Jäger. Jetzt nehmen wir beide Hände. Wir haben einen Hasen und einen Jäger. Und jetzt wechselst du einmal zum Hasen und zum Jäger. Und Hase und Jäger. Und Hase und Jäger. Genau. Gabi und Susi kennen das schon aus der Ausbildung. Die wissen, wie es funktioniert. Aber ich glaube, dass ganz viele hier wild in der Gegend rumschießen und ihren Hasen nicht treffen. Liegt einfach darum, dass das geübt werden muss. Am Anfang stand ich auch da so, hä, wo soll ich hin? Ich verstehe gar nichts. Es ist saulustig, das Gehirn wird angeregt, du hast eine Pause, ihr lacht zusammen. Und deswegen ist Hase und Jäger wirklich eine ganz tolle Übung. Aber auch wirklich für wenn gelernt wird. Es ist wie so ein, ja, so ein Turbo fürs Gehirn. Ich empfehle auch immer Lehrern, wenn ich Schulungen mache für Pädagogen, viele Motivationsschulungen und Kommunikationsworkshops. Und da empfehle ich einfach auch den Hasen und den Jäger mit noch ein paar anderen Übungen immer einzubauen. Wir machen dann nachher auch noch mal eine andere Übung. Aber eben Hase und Jäger oder das, was manche kennen, hier klopfen, da kreisen, dann da kreisen und hier klopfen. Also das sind alles Übungen, die sehr, sehr, sehr gut für unser Gehirn sind. Diese ganzen Überkreuzübungen gehen sehr einfach. Ich bin ein großer Fan davon und trotzdem helfen sie uns. Das heißt, Lernen ist keine Raketenwissenschaft. Also der Hase und der Jäger gerne mit deinen Kindern üben. Ein wichtiges Thema: Wer zwei Hasen jagt, gleichzeitig jagt, wird keinen fangen. Es geht um das Thema Multitasking. Multitasking bei Kindern ist schwierig. Jetzt ist es aber manchmal, so wie ich es vorhin gesagt habe, wenn ich etwas nur höre, dann merke ich mir nichts davon. Wenn ich es aber fühle, dann bin ich oft wesentlich überzeugter davon. Und deswegen habe ich dir jetzt eine Übung mitgebracht und die machen wir jetzt einmal gemeinsam und die kannst du danach auch mit deinem Kind machen. Und zwar zeichnest du bitte das einmal auf einem Zettel ab. Einmal diese Tabelle bitte abzeichnen. Ob da jetzt 8 Kästchen oder 10 Kästchen sind, ist völlig egal. Ich möchte nur, dass du die Übung einmal selber spürst und dann mit deinem Kind machen kannst. Und gerade wenn ich Schülerworkshops gemacht habe, aktuell mache ich nicht so viele, habe ich immer diese Übung gemacht, um den Schülern einfach dieses Gefühl zu geben, dass Multitasking nichts bringt. Ich rede einfach mal weiter, während du bitte die Tabelle malst, weil Multitasking erhöht die Fehlerquote, erhöht auch das Stresslevel enorm und es ist sehr schwierig, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Also wenn ich gleichzeitig mit meiner Freundin WhatsApp-Chat mache, wenn ich dem Hörbuch zuhöre, wenn ich dem Buch aufgeschlagen habe, wenn ich noch eine Lern-App am Laptop auf habe und noch was schreiben soll, das funktioniert nicht. Oder wenn die Kinder sagen, sie machen was ich, dann ist eine Aufgabe Mathe, dann machen sie eine Aufgabe Deutsch, dann machen sie 3 Aufgaben Englisch, dann machen sie die 2. Aufgabe Mathe. Das ist sehr, sehr schwierig, weil das Gehirn einfach immer so eine gewisse Zeit braucht, sich darauf einzulassen. Und nach 2-3 Minuten, wenn ich dann anfange, in den Tunnel zu gehen, dann breche ich das schon wieder ab, ja, diese Aktion. Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund, beruflich genauso wie privat, von Singletasking. Ich halte nichts davon, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1000 Projekte gleichzeitig bearbeiten, sondern lasst uns lieber ein Projekt machen, das wird beendet und dann fangen bitte mit dem nächsten an. Sonst haben wir da ganz viele Baustellen, schrieben einen Riesenberg vor uns her und man hat immer das Gefühl, in einer wahnsinnigen Belastungssituation zu sein, weil ich weiß, was alles noch offen ist. Das Leben lieber abarbeiten, schließen, nächstes auf. So, habt ihr es abgezeichnet? Okay, dann steht in der einen Reihe ABC, in der anderen Reihe 1 zu 3 und in der dritten sind die römischen Ziffern. Und was du jetzt bitte machst, und du stoppst bitte die Zeit mit dem Handy, oder ich werde sie jetzt auch, wenn ich sage, gleich die Aufgabe erkläre, werde ich anfangen, die Zeit zu stoppen. Und zwar, wir fangen jetzt bitte an von oben nach unten. Also du fängst an beim ABC mit dem C. Bei 1, 2, 3 steht in der ersten Reihe bitte eine 1 und bei den römischen Zahlen steht die römische 2. Also C, 1 und 2. Und dann geht es immer so weiter. Nach dem C kommt das D, nach der 2 kommt die 3 und so weiter. Und bitte alle Spalten von oben nach unten auffüllen. Die Zeit läuft. Ich gucke so ein bisschen Gabi, Annette, Susi, euch sehe ich und ich schaue, wann ihr dann einfach fertig seid. Gabi 35, Annette 45, schreibt euch das bitte dazu. Susi 55. So, schreibt es bitte einfach mal dazu. Ich glaube, dass viele von euch in diesem gleichen Range jetzt waren. So, und jetzt spürt erstmal bitte rein, wie hat sich das angefühlt? Ja, es ist nicht einfach geflutscht, sondern ihr müsst immer wieder mal überlegen, auch wenn es jetzt nur eine sehr einfache Aufgabe ist. Natürlich hätte ich euch hier auch viel schwierigere Aufgaben geben können. Und jetzt bitte nehmt ihr nochmal die gleiche Vorlage. Also ihr malt das Ganze bitte nochmal nach. Oder wenn noch Platz ist, schreibt einfach daneben. Und macht einfach diese Vorlage bitte nochmal. Und jetzt, wenn noch Platz ist daneben, nimmst du die gleiche. Fangen wir an im Alphabet. Fangen wir an wieder mit dem gleichen, mit C, mit 1 und 2. Jetzt steht es aber eigentlich schon dran. Dann fangen wir an im Alphabet mit M, bei den Zahlen mit 20 und bei den römischen Ziffern mit 10. Ja, damit startet ihr. Also M, 20, 10. Und jetzt macht ihr es bitte von links nach rechts und los. Gabi 26, Annette auch, Susi auch schon fertig, auch 26. Gut. Und habt ihr gesehen, was das jetzt für einen Unterschied gemacht hat, wenn man einfach im Flow geblieben ist? Und mach diese Übung einfach mal mit deinem Kind und dann vielleicht nicht mit ABC 1, 2, 3, sondern Städte, Farben oder keine Ahnung. Macht's da irgendwas, spielt ja keine Rolle. Englische Worte. Aber dass die Kinder einfach mal spüren, ja krass. Multitasking ist, also diese Reihenfolge ist doch wesentlich anstrengender als diese. Ja, und das meine ich auch manchmal, dass wir Dinge fühlen müssen. Ja, jetzt habt ihr gespürt, ja, stimmt. Ja, ist doch einfacher. Und ein etwas unterschätztes Ding ist die Körperhaltung. Hier habe ich euch einen Peanuts-Comic, oben links steht, so stehe ich, wenn ich deprimiert bin. Wenn du deprimiert bist, ist es ungeheuer wichtig, eine ganz bestimmte Haltung einzunehmen. Das Verkehrteste, was du tun kannst, ist aufrecht mit erhobenem Kopf dazustehen, weil du dich dann sofort besser fühlst. Wenn du also etwas von deiner Niedergeschlagenheit haben willst, dann musst du so dastehen. Und genau das ist es. Also wenn ich tatsächlich den Kopf hängen lasse, wenn ich die Arme verschränke, wenn ich vielleicht sogar noch die Füße verkreuze, dann bin ich nicht in einer offenen, motivierenden Haltung. Ja, sondern dann verschränke ich mich, dann verkreuze ich mich, dann verschließe ich mich. Und deswegen, so banal es klingt, wirklich auf die Körperhaltung. So, oh, ich muss Mathe lernen. Und dein Kind geht mit gesenkten Schultern, mit hängendem Kopf dann hin. Das andere ist, wie wenn man sich einfach aufrichtet und sagt, okay, ich gehe jetzt Mathe lernen. Es ist einfach wirklich ein Unterschied. Ja, und das sind, wie gesagt, ist keine Raketenwissenschaft, aber es ist nun mal nachgewiesen, dass die Körperhaltung einen ganz, ganz wichtigen Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen und wie es uns geht. Also bitte auch hier einfach mal gucken, ob das vielleicht bei deinem Kind manchmal helfen kann, damit es fachunabhängig einfacher ist. Das waren jetzt Tipps erstmal zum Thema Lernen dein Kind betrifft. So, gibt es dazu noch Fragen? Nein, okay. Dann lass uns doch jetzt einfach mal ganz kurz, würde ich dir noch mal eine kleine Übung zeigen. Dann gehen wir zum Erwachsenen. Was auch total gut hilft, kommt aus dem EMDR, ist der sogenannte Schmetterling. Beim Schmetterling überkreuzt man die Arme und klopft sich auf die Schultern. Macht das mal ganz kurz mit. Und der Schmetterling hilft uns, unser vegetatives Nervensystem runterzufahren und zu beruhigen, wenn die Kinder sehr aufgeregt sind. Also wenn dein Kind zum Beispiel Prüfungsangst hat oder wenn es wirklich Blockade hat im Kopf oder wenn es einfach mit dem Lernen, wenn das sehr stressbehaftet, sehr negativ behaftet ist und das Kind, wie gesagt, weiß, es schreibt morgen eine Schulaufgabe und es hat einfach Angst, dann kann es den Schmetterling machen. Ja, der Schmetterling, den macht man so ungefähr eine Minute am Stück und das ist, das beruhigt uns. Irgendwann kommt dann so ein Seufzer und dann kann man aufhören. Empfehle ich Kindern mit Prüfungsangst immer zu machen vor der Schulaufgabe oder einer Prüfung. Wenn man sagt, der Schmetterling geht so nicht immer, weil man halt gerade nicht aufs Klo gehen kann oder wie auch immer, dann die Hände überkreuzen und so auf die Oberschenkel, also überkreuzt auf die Oberschenkel toppen unterm Tisch, sieht keiner. Wenn auch das nicht geht, die Arme hier verschränken und einfach so machen. Ja, egal wie, auf irgendeine Art und Weise überkreuzt klopfen. Ja, also so oder so. Oder auf den Oberschenkeln überkreuzt.
Das hilft einfach total gut, uns runterzufahren. Und ich empfehle das auch tatsächlich den Lehrkräften, egal ob die Kinder Angst haben oder nicht, macht das doch einfach 30 Sekunden, bevor ihr eine Prüfung macht. Teilt die Blätter aus, die Kinder machen Schmetterlinge und dann legen sie los. Es kann manchmal so einfach sein und doch so wertvoll. Es ist völlig egal, wer vor einem steht, wenn man weiß, wer hinter einem steht. Und ich habe jetzt einfach noch mal ein paar Ideen für dich mitgebracht, was ja deine Einstellung angeht. Also das Erste ist, jeder in seinem Tempo. Wenn du mehrere Kinder hast, wirst du wahrscheinlich merken, das eine lernt schneller, das lernt leichter, das andere lernt schwieriger, das eine hat halt eher in naturwissenschaftlichen Fächern, das andere ist eher mathematisch, das dritte ist vielleicht eher musisch und sportlich. Wir können keine Blaupause über alle unsere Kinder legen. Das heißt, jeder hat seinen Lernfokus, seinen Lerntypus, sein Lerntempo. Und das ist okay. Ja, es müssen nicht alle so lernen wie ich. Am Ende muss das Ergebnis stimmen. Und ihr wisst ja, dass ich jetzt mittlerweile über 700 Kinder-, Jugend- und Familiencoaches ausgebildet habe. Und da kommt immer wieder die Rückfragen, wenn man welche Techniken vermischt hat oder wie auch immer. Kira, darf ich das? Und ich sage dann immer, wer heilt, hat recht. Also alles, was dem Coachy, dem Gegenüber, dem Kunden hilft, was funktioniert, darfst du einsetzen. Und so ist es hier auch in seinem Tempo. Wenn das Ergebnis passt, ist es doch okay, ob das Kind auf dem Boden sitzt, auf dem Bett liegt. Meine Teenie-Tochter, die wird jetzt 15, die hat den Schreibtisch schon lange nicht mehr gesehen, die lernt immer auf dem Bett. Ja, mei, wenn es die Noten hergeben, warum nicht? Wenn es einen Kopfstand macht, ist mir auch egal. Also lass die Kinder auf ihre Art und Weise lernen. Was zum Beispiel meiner Kleintochter, die ist 11, sehr gut geholfen hat, ich habe den Schreibtischstuhl gegen einen Sitzball ausgetauscht und dadurch kann sie ihren Bewegungsdrang, weil die hat einen Wahnsinnsbewegungsdrang, und sitzt die halt immer so auf ihrem Stuhl. Ich kann ihr beim Lernen gar nicht zuschauen, weil mich das wahnsinnig macht. Aber sie lernt, ja, es geht besser in ihren Kopf rein. Ja, also das sind alles so Dinge, wo man sagt, ja gut, wenn es dir damit leichter geht, bitte. Also nicht in Ruhe und ruhig und ohne Wackeln und ohne Bewegen an seinem Tisch sitzen, wie es in der Schule ist, ist für die meisten Kinder wahnsinnig schwer. Gebt ihnen zu Hause den Freiraum, es auf ihre Art und Weise zu machen. Die Einstellung, deine Schulzeit ist nicht meine Schulzeit. Also wir Eltern identifizieren uns oft mit den Leistungen unserer Kinder. Das sind aber die Leistungen deines Kindes. Das sollte dich weder erfreuen, wenn es gut ist, noch solltest du dich schuldig fühlen oder dich schämen, wenn es schlecht ist, sondern es ist die Schule deines Kindes. Also identifizier dich bitte da nicht zu sehr mit den Leistungen. Fehler sind Helfer. Fehler sind wahnsinnig wichtig. Wir Menschen oder viele erfolgreiche Menschen sind dann in ihrem Leben erfolgreich geworden, nachdem sie mit einem anderen Projekt, Produkt oder Situation gescheitert sind. Das heißt, Fehler sind Helfer, die zeigen, wo darfst du einfach nochmal hinschauen. Deswegen halte ich auch nichts davon, Fehler zu bestrafen, sondern eher das Richtige anzukreuzen. Aber ob das sich jemals durchsetzt, wir werden sehen. Ganz wichtig ist auch bitte, Erfolge in allen Fächern werden gefeiert. Ja, weil man teilt ja einen Hauptfächer und Nebenfächer, was ich einen völligen Quatsch finde, weil Sport, Musik, Kunst, das sind alles Fächer, die ganz, ganz wichtig sind, die wichtige Fähigkeiten fördern und die den Gehirnen der Kinder auch mal die Möglichkeit geben, abzuschalten, die Motivation hochfahren, die das Ganze, den ganzen Körper hochfahren. Und wenn dein Kind in Sport eine Eins hat, dann finde ich es toll, wenn die genauso gefeiert wird wie eine Eins in einem Hauptfach, wo man vielleicht 2 Wochen lang auf eine Schulaufgabe gelernt hat. Eine Eins ist eine Eins, Punkt. Egal in welchem Fach. Ja, also auch hier bitte gib dem Kind die Möglichkeit, auch hier diese Noten zu genießen, zu feiern, weil es ist total wichtig. Ich halte nichts davon, dass schlechte Noten bestraft werden, aber finde schon, dass Erfolge gefeiert werden dürfen. Und ein Erfolg heißt nicht unbedingt eine Eins. Ein Erfolg heißt, das schaut man sich das Kind an. Es gibt Kinder, die müssen gar nicht lernen und schreiben dann in irgendeinem Fach Einser nach dem anderen. Und andere Kinder müssen 2 Wochen wirklich viel tun, um mit Ach und Krach eine 3 zu schreiben. Ja, welche Note ist jetzt besser zu werten? Die 1, die ich aus dem Ärmel geschüttelt habe, oder die 3, die ich mit sehr viel Anstrengung bekommen habe? Also deswegen entscheidet ihr bitte, was ein Erfolg ist. Und Erfolg ist nicht immer nur eine 1. Ein Erfolg ist einfach ein Erfolg. Ja, das darf jeder für sich definieren.
Dann den Fokus auf das Gute, also auf das, was läuft, auf das, was geschafft ist, auf das, was fehlerfrei ist, auf das, was richtig ist. Das ist ganz wichtig, dass das Raum hat. Und eine kindgerechte Motivation. Kindgerechte Motivation heißt nicht, ich will, dass du jetzt auf die Schulaufgabe lernst, weil du musst dann mit 35 dieses oder jenes erreichen oder wenn die Schule fertig ist, dann willst du doch studieren oder. Diese Fernziele sind keine Motivation. Diese Fernziele sind vielleicht Ausreden für uns Eltern, weil wir keine andere Begründung finden, warum es jetzt gerade wichtig ist. Und ganz ehrlich, das Zwischenzeugnis der 8. Klasse ist sowas von irrelevant. Da geht es doch nur darum, dass es schaffen. Ja, auch das Abschlusszeugnis der, weiß ich nicht, 9. Klasse, wenn ich nicht gerade Quali schreibe in der 9., völlig irrelevant. Sondern wirklich eher gucken, das Kind durch andere Faktoren zu motivieren und dann eben durch die ganzen Sachen, die ich dir jetzt vorher so gezeigt habe, wenn du das nach und nach einbaust, dann ist das eine kindgerechtere Motivation, aber eben nicht zu sagen, damit du in 5 Jahren dein Fach studieren kannst, weil who knows, ja, das passiert so wahnsinnig viel noch. Unsere Kinder haben so viele Möglichkeiten, die machen von FSJ über Auslandsjahr, über Au-pair, über eine Lehre, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, ja, dass was viele Eltern haben, der einzig gangbare Weg ist Gymnasium, Abi und Studieren. Es gibt sehr, sehr viele andere mögliche Wege auf dieser Welt da draußen. Sonst haben wir irgendwann 100 Architekten, aber keinen einzigen Handwerker mehr, der die Häuser dann baut. Druck erzeugt Gegendruck. Also je mehr du dein Kind mit Druck und Zwingen dazu bringst, zu lernen, umso weniger wird dein Kind wirklich auch lernen. Ja, sondern gib den Kindern die Möglichkeit, in ihrem Tempo das zu machen. Und die Schule bitte frühzeitig an das Kind übergeben. Ein Jugendlicher ist in der Lage, sich um seine Schule selber zu kümmern. Ja, und das heißt nicht so, jetzt interessiert mich deine Schule in Scheiß, sondern sich nicht einzumischen. Zu sagen, pass auf, wenn du mich brauchst, bin ich da. Wenn ich dich abfragen soll, wie ich dir helfen soll, bin ich da. Ansonsten werde ich mich nicht mehr einmischen. Ich werde dir gerne da, was du noch nicht weißt, kann ich dich gerne unterstützen. Aber ansonsten ist die Schule ab sofort deine Verantwortung. Und dann halten wir uns auch wirklich raus. Ja, dann bist du da auch raus. Und dann trägst du nicht alibimäßig den Wäschekorb ins Kinderzimmer, um zu schauen, ob das Kind lernt. Ja, sondern dann bist du wirklich raus. Und ganz wichtig, bitte trenne Verhalten und Person. Das heißt, dein Kind ist ganz toll, so wie es ist. Und es kann manchmal Verhaltensweisen geben, die uns Eltern irritieren, die uns stören, die wir nicht gut finden. Das hat aber nichts mit deinem Kind an sich zu tun. Also bitte auf du hast statt du bist. Ja, also wirklich trennen, dass das Verhalten deines Kindes oder vielleicht eine vermeintlich schlechte Note in deinen Augen hat nichts, gar nichts mit deinem Kind an sich zu tun. Sagt nichts über den Charakter aus, das sagt nichts über seine Fähigkeiten aus, das sagt nichts über seine Talente aus, das sagt einzig und alleine darüber aus, wie gut kann es sich gewisse Inhalte in seinen Kopf reinbringen und auf Knopfdruck wieder loswerden. Das ist das Einzigste, was Noten über unsere Kinder aussagen. Mehr nicht. Und bitte, bitte erinnere dich immer wieder daran, dass Schule niemals die Beziehung zwischen dir und deinem Kind zerstören sollte. Also achte bitte auf deine Worte. Achte, wie du mit deinem Kind sprichst. Achte, wie du dein Kind siehst. Und gib Schule nicht so viel Raum, dass eure Beziehung langfristig darunter leidet. Also das heißt, was gibt es für Kommunikationsfallen? Zum Beispiel so, du bist...
Ja. Darf ich noch mal kurz unterbrechen, Kira? Entschuldige, wir haben nämlich noch mal 2 Fragen gekriegt. Und zwar das eine ist, könntest du eventuell Beispiele für kindgerechte Motivation nennen? Mhm.
Also kindgerechte Motivation ist, dass man sich Kurzzeitziele schafft. Zum Beispiel, das Kind, das fällt mir jetzt spontan ein, dein Kind möchte rausgehen mit seinen Freunden spielen. Ja, sagst du, okay, komm, eine halbe Stunde. Schaffst du, setzt du dich hin und danach kannst du rausgehen spielen. Das kriegst du hin. Komm, ich glaube an dich. Eine halbe Stunde, mehr ist es nicht. Oder 10 Minuten oder so lange, bis die Sanduhr durchläuft. Also, dass wir versuchen, nicht das Ziel motivierend zu machen, sondern das Kind den Ist-Zustand zu motivierend zu machen. Oder eben zum Beispiel, also das ist jetzt so, was mir spontan einfällt. Vielleicht fällt mir gleich noch ein besseres Beispiel ein.
Okay, und die zweite Frage, die wir noch hätten, was mache ich denn bei fortgeschrittener chronischer Prokrastinitis? Jedes Erinnern an Arbeiten oder Hausaufgaben führt zu Aggressionen.
Da würde ich als allererstes einmal gucken, wie viel Prokrastination du als Elternteil oder einer aus der Familie vorlebt. Das ist mal das Einzige. Also, meistens sind dann entweder eins von beiden, dass man selber Dinge sehr gern vor sich herschiebt und nicht macht. Ja, und deswegen triggert es einen beim Kind, beziehungsweise das Kind schaut sich's ab. Oder man lebt genau das Gegenteil und das Kind mit seinem Verhalten versucht für einen gewissen Ausgleich zu sorgen. Ja, also wenn ich da so zack, zack und sehr genau und sehr korrekt bin, kann es sein, dass mein Kind durch sein Aufschieben versucht, hier eine gewisse Balance auf einer Waage herzubringen. Deswegen im allerersten Schritt erstmal bitte bei sich selber gucken, weil Kinder und das Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist immer das Anzeichen, also immer ein Symptom. Veränderung liegt in der Regel bei den Eltern. Genau.
Dann haben wir noch eine Frage zum Thema Fokus auf das Gute legen. Was macht man denn, wenn das Kind selber den Fokus auf die Fehler legt und sich über die Fehler ärgert? Also selbst wenn man als Elternteil gar nichts dazu sagt, sondern nur das Gute lobt.
Einfach weitermachen, ja, weil die Kinder gucken sich das dann ab und da immer auch schauen, warte, ich mache mal hier kurz die Bildschirmteilung aus, weil wir sind jetzt eh gleich am Ende, da auch immer gucken, woher kommt das vielleicht? Also ist es etwas, was die Kinder auch eben sich von einem Elternteil abschauen, bekommt das Kind besonders viel Aufmerksamkeit, wenn es immer nur über das Schlechte spricht? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das mir aus der Vogelperspektive anschaue und sage, okay, über das Gute wird 2 Minuten gesprochen. Wenn es um das Schlechte geht und das Kind jammert und das Kind traurig ist, hat es die Eltern 15 Minuten am Stück in der vollen Aufmerksamkeitsspanne. Dann hat das Kind ja gar keinen Vorteil davon, damit aufzuhören, weil es geht ihm ja um die Bindung und um die Aufmerksamkeit und nicht um den Inhalt der Worte. Deswegen würde ich mir das immer anschauen und ansonsten, wenn das Kind den Fokus immer wieder auf dem Schlechten hat, bitte sich selber im Alltag überprüfen, wie viel jammer ich selber, wie viel habe ich den Fokus auf dem Schlechten und dann einfach weitermachen. Weitermachen und auch in Nicht-Lernumfeldern anfangen, das Positive zu betonen. Oh, das Essen, das ist mir jetzt aber gerade sehr gut gelungen. Also auch sich vor dem Kind selber loben. Oder ach, das war wieder ein toll geplanter Ausflug. Oder ja, immer wieder so positive Rückmeldungen als Eltern geben, dass das Kind lernt, dass es okay ist, sich selber positives Feedback zu geben.
Okay, dann kam jetzt noch der Nachtrag dazu. Das Kind scheint viel Ehrgeiz zu haben und ärgert sich, wenn andere Kinder etwas besser machen.
Genau, also auch hier kann man sehr gerne natürlich mal gucken, wo kommt dieser Ehrgeiz denn her? Und ja, es gibt Kinder, die sind ehrgeizig, dann ist vielleicht eine Motivation, ein Wettkampf, also es gibt ja verschiedene, es gibt Selbstbildmotivation, Beziehungsmotivation, Anreizmotivation und so weiter. Und vielleicht ist dann einfach diese Wettkampfmotivation genau das, womit man das Kind motivieren kann, wo man aber genauso auch auf der anderen Seite gucken muss, das System runterzufahren und das Kind nicht immer in einem ständigen Wettkampf zu haben. Können wir aber gerne auch bei einem Gespräch dann ausführlich nochmal drüber sprechen. Liebe Annette, du hast dazu noch ein Thema. So.
Ich hätte noch ein Input zum Thema Motivation, wenn ich darf.
Ja.
Die Frage, die gerade eben kam, wie kann man die Motivation steigern? Ich habe einen Schulplaner erstellt für meine Kinder, den ich auch auf meiner Homepage zum Verkauf anbiete. Also wenn da jemand Interesse hat, gerne bedienen. Und da habe ich einzelne Seiten auch reingeschrieben, unter anderem zum Thema Motivation. Dort steht drinne: Lerne zum Beispiel mit jemandem gemeinsam. Sorge für Gemütlichkeit an deinem Lernort. Das ist das, was Kira vorhin schon gesagt hat. Es muss nicht der Schreibtisch sein. Es kann überall sein. Hauptsache, es geht mir gut. Nimm die Rolle von jemandem ein, den das Thema interessiert. Also, ne, versetz dich in die Lage von einer anderen Person zum Beispiel, die das Fach Mathe total gerne mag, und versetz dich einfach mal in die Situation. Klopfe dir regelmäßig selbst auf die Schultern für Dinge, die du erreicht hast, und belohne dich nach gesteckten Zielen selbst mit, weiß ich nicht, wenn ich das geschafft habe, dann darf ich ein Eis essen, oder danach kann ich mich mit meinem Freund verabreden, oder danach darf ich eine Runde Fahrrad fahren gehen oder sowas. Und finde selbst immer heraus, was ist der Grund, warum ich das jetzt lernen sollte? Englischvokabeln zum Beispiel. Was möchte ich mit dieser Sprache denn irgendwann vielleicht mal machen? Die Kinder wissen, dass sie mit den Eltern zum Beispiel in den Urlaub fahren, da müssen die Eltern oft Englisch sprechen. Oh wow, wenn ich später mal alleine verreisen möchte, dann brauche ich Englisch zum Beispiel. Also solche Ziele formulieren, was ist der Sinn dahinter? Warum sollte ich das jetzt ausgerechnet lernen? Was habe ich selber später davon? Das wäre mein Input noch dazu.
Super. Danke dir. Wenn du magst, verlinke gern einfach in dem Chat dann den Planer, falls es sich jemand dafür interessiert. Danke dir. So, kommen wir jetzt noch ganz zum Schluss. Ich habe jetzt ein paar Folien übersprungen, weil es doch länger dauert und dann ich dir wirklich dann auch den Platz für deine Fragen geben möchte. Einfach noch mal ein paar Inputs, Kommunikation, weil ich ja gerade sagte, achte auf deine Worte. Na, wie war es in der Schule? Da wirst du in der Regel die Antwort gut bekommen oder oder passt. Weil das sind sogenannte geschlossene Fragen. Auf geschlossene Fragen wirst du in der Regel eine kurze, einsilbige Antwort kriegen. Deswegen bin ich dazu übergegangen, meine Kinder zu fragen, hey, was war denn das Schönste, was dir heute bisher an diesem Tag passiert ist? Also gar nicht den Fokus auf die Schule, sondern von Haustür verlassen bis Haustür zurückkommen. Das kann dann das Eichhörnchen sein, was mit der Nuss über die Straße gelaufen sein. Das kann das Spiel gewesen sein, was sie an der Bushaltestelle spielen. Das kann sein, weil ein Kind in den Bus gekotzt hat. Das kann aber auch sein, weil sie irgendwas anderes gemacht haben. Und manchmal ist es auch einfach, weil es ein cooles Schulfach war und sie etwas ganz, ganz Spannendes jetzt im Bio gelernt haben, das sie mir unbedingt erzählen möchte. Aber so kommt ein Gespräch zustande. Also nicht, na, wie war es in der Schule, sondern was war denn heute das Schönste, das Bewegendste, das Ätzendste, das Blödste, ganz egal, was du heute bisher erlebt hast. Eine wesentlich offenere Frage. Von 10 Aufgaben hast du nur 2 falsch. Yeah. Ja. Da gehen die 8 Richtigen halt einfach mal verloren. Na, also auch hier bitte darauf achten, nicht den Fokus auf das, was falsch. Unser Gehirn kennt das Wort nicht. Also deswegen bitte positiv und aktiv formulieren und nicht nur 2 falsch, weil das ist das, was sitzen bleibt. Deine Schwester konnte das aber besser, früher, schneller. Also dieser Vergleich mit anderen ist der Tod. Ja? Also ist der Tod des eigenen Erfolgs, ist, wenn ich andauernd mit anderen verglichen werde. Also auch hier bitte darauf achten, dass du das nicht machst. Oder was ich vorhin meinte, A mit B vergleichen. Du darfst nur auf die Party, wenn die Noten stimmen. Eieieiei, das ist eine ganz fiese Falle. Alternativ ist, du darfst nur an dein Handy, wenn die Noten stimmen. Also auch das wird gerne als Druckmittel verwendet. Da wird A mit B verglichen. Und ich habe dir vorhin gesagt, bei der Haltungsfolie, lass nicht zu, dass Schule und Noten und die eigene, manchmal vielleicht etwas übertriebene Erwartungshaltung, die Beziehung zu deinem Kind zerstört. Und in dem Moment, wo ich Partygang mit Schulnoten in Verbindung bringe, nehme ich das Thema Schule in meinen Alltag, in meine Beziehung, in mein Leben außerhalb dessen mit hinein. Deswegen würde ich das niemals in Verbindung setzen. Und manchmal sagt man dann, naja, was soll ich denn machen? Dann nehme ich halt Handy weg, wenn es eine 5 heimbringt. Nein, auch nicht. Sondern wirklich erstmal hinterfragen, worum geht es wirklich? Und es geht nicht um die 5, sondern es geht ganz oft darum, was ich dir eingangs gesagt habe, dass wir Eltern uns Horrorszenarien für die Zukunft aufbauen, weil das Kind jetzt mal eine 5 nach Hause gebracht hat. Welche Noten haben die anderen? Auch das ist völlig irrelevant, weil wenn mein Kind eine 3 hat, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit sehr viel Mühe, eine andere schütteln sich eine 1 aus dem Ärmel, ja, dann kann mein Kind sich doch nur scheiße fühlen. Genau, und noch 3 Sachen zu Gefühlen, das ist nicht so schlimm. Also das war vorhin zum Beispiel mit dem Ehrgeiz ein schönes Beispiel. Das Kind hat dann vielleicht eine 3 und ärgert sich, weil es halt gerne 1 hätte, weil ihre beste Freundin auch eine 1 hat. Und dann kommt man als Eltern und sagt, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Das Problem ist, dass sich dann das Kind in seiner Sorge nicht gesehen sieht, sondern viel besser wäre, was stört dich denn genau? Worum geht es dir gerade wirklich? Und dann kann man rausfinden, was steckt denn eigentlich dahinter? Dieses Deckeln von Gefühlen mit, das ist nicht so schlimm, das bringt dein Kind nicht raus aus diesem Emotionsloch. Oder brauchst keine Angst haben vor der Schulaufgabe morgen. Hast du doch super gelernt und das Kind schlottert an die Knie. Auch das deckelt die Angst, bringt dein Kind aber nicht weiter. Viel besser, was genau macht dir denn Angst? Also geht in den Austausch, geht in den Dialog, statt Gefühle zu deckeln, weil wir selber vielleicht nicht wissen, was wir darauf sagen sollen. Und das Dritte ist, freu dich doch, das war toll. Ja, auch hier, was hättest du dir denn stattdessen gewünscht? Also das sind einfach so Anregungen. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Sätze. Aber was ich dich hier einfach erinnern möchte, ist, deckel nicht die Gefühle deines Kindes mit solchen platten Aussagen in der Hoffnung, dass dein Kind dann bitte mit dem Gefühl aufhört, weil wir als Eltern vielleicht damit nicht so gut zurechtkommen. Sondern geh in den Dialog, frag dein Kind, was stört dich? Was macht dir Angst? Was hättest du dir gewünscht? Was hättest du gebraucht? Wie könnte ich dir helfen? Was können wir tun, dass es beim nächsten Mal nicht mehr so ist? Was können wir tun, dass es beim nächsten Mal einfacher ist? Diese Sachen sind lösungsorientiert und machen das den Kopf auf für neue Wege. Und ich möchte das gerne mit einem Einstein-Zitat beenden, der sagt, jeder ist ein Genie. Aber wenn ich einen Fisch danach beurteile, wie gut er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm sei. Und deswegen, jedes Kind ist anders. Und jedes Kind und jeder Jugendliche ist einzigartig. Und vielleicht schreibt dein Kind gute Noten, vielleicht schreibt schlechte Noten, völlig egal. Noten sind, so wie ich vorhin gesagt habe, einfach nur ein kleiner Teil aus dem, Moment, jetzt ist mir irgendwie meine Präsentation abhanden gekommen. Hallo, wo ist denn jetzt das hier hin? So, jetzt. Und Noten sind nur ein ganz kleiner Bestandteil dessen, macht aber einen riesen Prozentsatz im Leben aus, weil die Kinder einfach 50% des Tages in der Schule sind. Und damit Lernen leichter gelingen kann, ist es erstmal wirklich wichtig, dass wir uns auch den Raum geben für andere Themen außer Schule. Und dein Kind ist mehr als nur seine Noten und mehr als nur die Fähigkeiten, Texte auswendig zu lernen. Und wenn du mit dieser Haltung rangehst, dann nimmst du von Haus aus den Druck ein bisschen aus deinem Kind, aus dem Thema Lernen, weil dein Kind sich nicht mehr zu sehr über schulische Leistung definiert. Jetzt hoffe ich, ich konnte dir mit den Inhalten einfach nochmal ein bisschen dich motivieren, das Lernen einfach mal so ein bisschen den Stock aus dem Arsch zu nehmen, zu sagen, ja, okay, Lernen kann man auch anders betrachten. Es gibt Dinge, die du tun kannst, ohne jetzt wirklich zu tief in Einzelne, weil ich bin kein Lerncoach, dann müsstest man wirklich mit einem Lerncoach sich einzeln anschauen. Meine Tochter hat zum Beispiel eine Mathe-Blockade, die bekommt einmal die Woche Mathe-Nachhilfe, weil ich auch sehr ungeduldig bin in solchen Themen. Ich weiß, ich kann das nicht. Also haben wir es ausgelagert und seitdem sie Mathe verstanden hat, seitdem ihr eine ehemalige Lehrerin Mathe erklärt, ist sie ganz anders motiviert. Und sie versteht es und sie versteht die Zusammenhänge, die ich hier als Nicht-Pädagogin gar nicht erklären kann. Ja, die Zusammenhänge. Und seitdem flutscht Mathe. Das hätten wir zu zweit niemals geschafft. Und deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn man sich da Unterstützung holt. Als Eltern in Form von, ich will da mal hingucken, ein Lerncoaching. Die Kinder in Form von Nachhilfe oder Apps, die sie unterstützen oder Lehrer-Schmidt-Videos oder keine Ahnung. Ja, also ihr müsst es nicht alles alleine machen. Du bist kein ausgebildeter Lehrer oder Lehrerin und die Erwartung brauchst du nicht an dich haben, dass du das zu Hause so transportieren kannst, wie es eigentlich gehirngerecht möglich ist. Schule kommt da sehr schnell an ihre Grenzen und da braucht es einfach gut ausgebildete Menschen außerhalb des Schulsystems, die euch da unterstützen. Wenn wir das sein dürfen, dann bitte gern schreiben. Wir vermitteln dich, wie gesagt, unsere Lernexpertinnen oder du schaust einfach bei dir in der Nähe, wer euch da vielleicht helfen kann, wenn du merkst, das ist einfach ein Thema, was gerade vor eine Wand fährt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Raum und Zeit für deine Fragen. Wer noch eine offene Frage stellen möchte, also jetzt so Wort- oder Bildmeldung, keine geschriebene, dann sehr gerne auch jetzt einfach die Hand heben. Und nochmal seine Frage stellen.
Ja, wir haben noch einen netten Kommentar hier einfach dazu. Als es um das Thema ging, vorher Englischvokabeln und wie man das motivieren kann, dann kam der Kommentar, das ist mit Latein eher schwierig. Und jetzt kommt gerade eine schöne Rückmeldung. Also ich finde sie ganz witzig. Meine Tochter beschimpft ihren Bruder, seit sie Latein hat, immer als Asinus. Auch eine Motivation.
Ja, und das hatte ich ja vorhin noch gesagt, es gibt Fächer für den einen Latein, für den anderen Mathe, für den dritten Bio, für den vierten Sport, das den Kindern schwerfällt. Und das ist auch nicht schlimm. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass Kinder in der Schule lernen. Es macht nicht immer alles Spaß, was ich tun muss. Weil ich bin mir sicher, also ich liebe meinen Job. Und ich liebe das, was ich tue. Und trotzdem gibt es Sachen, auf die habe ich keine Lust. Und die machen mir keinen Spaß. Und ich weiß, ich muss sie trotzdem tun. Ja, wie zum Beispiel mich mit Datenschutz zu beschäftigen. Ja, es ist einfach mal wichtig. Aber wenn ich in der Schule schon nicht lerne, mich auch mal durch Themen durchzubeißen, dann kann ich es als Erwachsener auch nicht. Also es macht nicht alles Spaß. Und ich kann auch Kinder motivieren, indem ich sage, ich kann dich völlig verstehen. Latein ist echt ein Scheißfach und du musst da jetzt irgendwie durch. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Sollen wir nochmal kurz dein Lieblingslied anmachen? Also oft findet Motivation nicht in dem Fach statt, sondern in dem Ding drumherum. Aber es ist wichtig, dass Kinder einfach auch lernen, Dinge zu tun, auf die sie keine Lust haben. Ja, und das ist einfach eine Fähigkeit, die da entwickelt wird, die vielleicht nichts mit Latein, Mathe, Bio oder was auch immer zu tun hat, sondern einfach eine gewisse mentale Stärke. Gut, all right. Gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten würde ich mich natürlich über ein kurzes Feedback freuen. wie dir diese Session gefallen hat. Die war ja heute wirklich sehr theoretisch, also nicht sehr frontalunterrichtlastig, aber trotzdem dennoch, glaube ich, wichtig und hoffentlich auch motivierend. Und freue mich natürlich jetzt über ein kurzes Feedback im Chat, wie es dir gefallen hat. Und dann in 2 Wochen holen wir den Call nach, den ich im Oktober nicht machen konnte, weil meine Schwester wohnt in der Nähe vom Gazastreifen in Israel und das war bei Kriegsausbruch für mich sehr schwierig, Vortrag zu halten. Deswegen holen wir das Thema Medienkompetenz dann in 2 Wochen nach. Im Dezember gibt es nochmal einen Call zum Thema Pubertät und dann ist dieses Jahr auch schon rum. In diesem Sinne, wenn dann keine Fragen mehr sind.
Wir hätten eine Frage. Darf ich was ohne Recording fragen? Magst du mir oder Kira einfach eine Direktnachricht schicken?